Und ich freue mich, dass der Wolfgang mich nochmal aus der Mottenkiste rausgeholt hat. Ich habe sehr darum gebetet, dass der Herr für jeden heute Morgen euch schenkt. Vor einigen Jahren machte sich so die Kommunikationsforschung breit. Man nennt das ja so ein bisschen vornehmen, wenn wir uns unterhalten, könnte man auch sagen, die sprechen miteinander. Man kann auch das vornehmen sagen, die kommunizieren. Und diese Kommunikationsforschung, die es so seit 50, 60 Jahren in Deutschland gibt, die achtet darauf bei der Werbung oder in Fernsehrunden, wie viel bleibt davon eigentlich hängen. Und das hat auch so den christlichen Bereich erreicht. Und die haben festgestellt, dass normalerweise von einer Predigt, ob die 10 Minuten oder eine halbe Stunde dauert, spielt keine Rolle, davon bleiben 3% hängen. Das ist so deprimierend für einen Prediger. Und ich tröste mich immer damit, das sind 3%, die nächsten sind 6%, 9%, aber das ist ja auch eine Milchmädchenrechnung. Und die haben aber auch herausgefunden, wenn man Dinge sieht, das bleibt eventuell 4 oder 5% hängen. Und darum habe ich heute Morgen hier 3 Bilder mitgebracht. Die will ich jetzt hier nicht künstlerisch und antiquarisch erklären, sondern von diesen 3 Bildern, die von ein und demselben Künstler gemalt wurden, rüberbringen in unseren Alltag mit sehr praktischen Bezügen. Ob wir das erste Bild wohl haben können? Ja, da sieht man ein Kreuz, stehe ich im Weg, nee, oder? Sieht man ein Kreuz, das ist in Wuppertal, eine Gemeinde hat ein neues Gemeindehaus gebaut und die überlegten, wie kann man die Altarwand schmücken. Und dann habe ich denen den Tipp gegeben von Matthias Klemm aus Leipzig, so heißt dieser Freund. Und das, was wir hier sehen, ist einmalig bisher in der Welt und unter ganz bestimmten Dingen zustande gekommen. Das hat er auch vor lauter Anstrengung nur einmal so gemacht. Nämlich, er hat freitags die Maurer gebeten, die Wand zu verputzen mit Weiß, mit Rot und nochmal Weiß drüber. Und hat dann mit einem kleinen Spachtel das in diese feuchten Putzdinge reingegraben. Und er musste sich beeilen, denn wenn dieser Putz trocken geworden wäre, dann wäre das gebrochen. Und künstlerisch hat er mir das erklärt, wenn das jetzt so mit klaren Computerbuchstaben geschrieben wäre, dann kann man zack, zack, zack lesen. So muss man das entziffern, was steht da eigentlich. Er hatte dafür keine Vorlage, er hatte die Worte auf ein Stück Papier, aber nicht in dieser 3 Meter Höhe, wie das Kreuz da ist. Was dieses Kreuz bedeutet, auf der linken Seite sind alles Aussagen aus den 4 Evangelien, Matthäus, Markus, Lukas und Johannes. Furchtbare Aussagen. Kreuzige ihn, Barabbas, sein Blut komme über uns. Hinweg mit ihm. Furchtbare Aussagen auf der linken Seite. Wenn man ein bisschen mehr sich das anguckt, dann merkt man, dass die Schrift offen ist zum Kreuz, zu dem Gekreuzigten. Auf der linken Seite stehen alles gute, positive Aussagen aus dem schönen Musikoratorium der Matthäus-Passion von Johann Sebastian Bach. Es ist vollbracht. Aus dem Lied Befiehl du deine Wege, der Wolken, Luft und Winde gibt Wege, Lauf und Bahn. Der wird auch Wege finden, da dein Fuß gehen kann. Ich weiß nicht, wer von euch im Moment in einer solchen Lebensfrage steckt. Soll ich das lernen? Soll ich das studieren? Soll die Verbindung weitergehen zu dem Mädchen oder zu dem Jungen? Der Wolken, Luft und Winde gibt Wege, Lauf und Bahn. Der wird auch Wege finden, da dein Fuß gehen kann. Hören das die Betreffenden, die gerade drinstecken? Herr, wie soll das weitergehen? Er wird auch Wege finden, da dein Fuß gehen kann. lassen sich von Jesus überraschen. Das, was dieses Bild auch deutlich macht, diese harten, ablehnenden, hasserfüllten Aussagen und die wunderbaren anderen Aussagen, die alle biblische Begründungen haben, die sollen deutlich machen, an Jesus scheiden sich die Geister. Das haben wir wahrscheinlich alle schon erlebt. Man kann über Gott diskutieren, über Kirche diskutieren, über Christen, die sich so und anders verhalten, kann man diskutieren. Sobald die Frage auf Jesus kommt, dann scheiden sich die Geister. Könnt ihr euch vorstellen, ist eine Fernsehrunde und da spricht ein Buddhist, ein Moslem, ein Hinduist, ein Atheist und als letzter kommt Christ. Und dem schenkt Gott ein sehr freundliches Wesen und er sagt dann als letzter in dieser Runde vor 1 Million Publikum im Fernsehen, ich habe das mit Anstand, mit Respekt und mit Nachdenken gehört, was sie alle gesagt haben. Aber sie liegen alle falsch. Können Sie sich vorstellen, was dann in dieser Fernsehsendung los wäre? Und er würde sagen, in Jesus Christus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich vermute, dass die Sendung abgebrochen würde. An Jesus scheiden sich immer die Geister. Aber auch nur durch Jesus gibt es eine Grundlage, einen Sinn und ein Ziel im Leben. Und was ich hier sage, ist jetzt nicht eine fromme, kleinkarierte Geschichte. Der ganze Hass des Islams richtet sich gegen Jesus, den Gekreuzigten. Und wer Jesus anbetet, ist verflucht für den Rest seines Lebens. So im Koran. Was wir also hier in Stichworten nur andeuten, hat Weltformat. An Jesus scheiden sich wirklich die Geister. Ob wir das zweite Bild bitte sehen können? Man sieht ein kleines Mädchen. Das erinnert mich immer so an Heidi vom Almöhi. Kennt ihr das noch? Ja, das ist so für Leute ab 80 aufwärts. Also, es wird hier ein schönes Mädchen gezeigt und rückwärts im Rollstuhl das Gesicht sieht man nicht. Das Bild, da steht links unten klein Beate. So heißt dieses Mädchen, was da abgebildet ist. Meine Frau und ich haben das kennengelernt, ist die Tochter von dem Maler. Bis 3 Jahren sah dieses Kind so aus, wie man es hier sehen kann. Quicklebendig. Und dann bekam es Hirnhautentzündung. Und von da an war es ganz körperlich gelähmt, wie ein Brett. Und wir haben sie damals begleitet, es war noch zu DDR-Zeiten. Und was ich so noch nie erlebt habe, weil auch die Kaumuskeln gelähmt waren, ist das Zahnfleisch über die Zähne gewachsen. Sah ganz unappetitlich aus. Konnte nur durch den Strohhalm ernährt werden und hatte einen speziellen Rollstuhl, weil es eben ganz körperlich gelähmt war. Mit 3 Jahren begann das, ist 13 Jahre alt geworden und in den 10 Jahren haben die Eltern abwechselnd bei ihr geschlafen, weil die Beate alle 20 Minuten auf die andere Seite gedreht werden musste, sonst wäre sie erstickt an der eigenen Spucke. Wenn man ein bisschen länger auf dieses Bild guckt, dann sieht man, dass da Sprünge drin sind. Dass da Sprünge drin sind. Zerbruch. Das soll dieses Bild deutlich machen. Es sah so schön aus und durch diese Krankheit, das, was wir geglaubt und gehofft und darum gebetet haben, ist kaputt gegangen. Das sollen so die Risse in dem Bild deutlich machen. Zusammengebrochen. Ich glaube, dass es auch hier im eigenen Leben und insgesamt bei den Jesus-Freaks hier in Remscheid kein Fremdwort, dass Dinge wirklich zerbrechen. Zusammenbruch. Und immer wenn ich irgendwelche Zahlen höre oder lese, von Ehescheidungen, dann denke ich sofort, die beiden, die haben sich doch mal lieb gehabt, die nun getrennt leben. Die sind doch mal Händchen in Händchen gegangen, die haben sich doch mal geküsst. Und dann auf einmal Zerbruch durch irgendwelche Dinge und Einflüsse zu harten Auseinandersetzungen, dann auf die Zerrissenheit der Kinder. Zerbruch. Zerbruch in der Beziehung zu den Eltern. Zerbruch in Beziehung zu leiblichen Geschwistern. Zerbruch zu Freundschaften. Zerbruch vielleicht auch zur Gesundheit. Bei uns, wir wohnen in Ronsdorf, ist ein Mann 81 Jahre zeitlebens ohne Medikamente ausgekommen. Voriges Jahr hat er einen Herzinfarkt gehabt und sagte mir vor einiger Zeit, jetzt muss ich täglich 12 Tabletten nehmen, weil andere Dinge sich auch noch bemerkbar machen. Zerbrochen sein gesunder Körper in andere Richtung. Zerbruch vielleicht auch in der Beziehung zu Jesus Christus, dass man gebetet hat. Und es war nicht so, wie man geglaubt hat, wie man vielleicht sogar biblisch begründet hat. Unser erstes Kind ist damals gestorben an Lungenembolie. Und meine Frau lag noch im Krankenhaus. Ich habe zu Hause das alles Vorbereitete unter Rotz und Wasserheulen abgebaut. Und dann haben meine Frau und ich eigentlich nur gebetet, Herr, lass zu dir kein Riss entstehen. Es gibt ja dann so diese Frage, warum passiert das? Liebe Leute versuchen das ja dann umzufunktionieren. Man soll nicht fragen, warum, sondern wozu. Ich halte das für einen frommen Schnörkel. Denn es bleibt die Frage an den lebendigen Gott, warum passiert mir oder uns das in unserer Zeit, diese sogenannten Schicksalsschläge? Kein Riss zu Jesus entstehen. Zerbruch. Nochmal, sind Dinge, die zu unserem Leben mit dazugehören. Das soll dir dieses Bild deutlich machen. Und dann sieht man eine Hand, die nicht sehr ästhetisch und schön ist, sondern die Hand ist gekreuzigt mit einem Nagel dadurch. Und ganz oben, wenn man genau hinguckt, dann sieht man ein paar Buchstaben über dieser Hand rückwärts geschrieben, Matthias Grünewald. Der hat ja den Isenheimer Altar in Colmar gemalt mit dem berühmten Finger von Johannes dem Täufer. Siehe, das ist Gottes Lamm. Das wollte hier Matthias Klemm deutlich machen. Wir verstehen das nicht. Und auch diese 10 Jahre jede Nacht Wechselschicht schlafen, damit unser Kind nicht erstickt. Aber der Gekreuzigte, auch das ist ja keine Logik, dass der gekommen ist, um nur Liebe zu bringen und zu sagen, ohne Hintergedanken, dass man den nicht wollte von den Religiösen, dass für alle Zerbrüche im Leben der Gekreuzigte eine gute Adresse ist. Und dass oben drüber Matthias Grünewald rückwärts steht. Vor 11 Jahren kriegte meine Frau die Nachricht, dass sie Brustkrebs hat. Ich habe manche Personen begleitet, die Krebs hatten. Aber als wir dann im Krankenhaus auf dem Flur standen und hatten beide die Diagnose gehört, da war auf einmal für uns die Welt anders. Da ging sie wirklich ein Stück rückwärts. Was soll nun werden? Das ist, glaube ich, der Sinn, warum hier Matthias Grünewald rückwärts geschrieben ist. Bei Dingen, die wir nicht erklären können, nicht einordnen können, weder sachlich noch geistlich. Aber der Gekreuzigte, das ist eine sehr gute Adresse. Auch wenn glaubende Leute mit unbeantworteten Fragen sterben werden. Das gehört, glaube ich, zur Solidität und zum Realismus von glaubenden Leuten auch dazu. Dass man eben nicht alles fromm abrunden kann. Das dritte Bild, bitte. Eines Tages sagte Matthias Klemm zu mir, nenn mir mal die drei wichtigsten Wirklichkeiten. Und ich gebe dir 4 Wochen Zeit und das versuche ich dann in einem Bild zu malen. Ihr kriegt das nachher auch nochmal schriftlich mit, denn unter diesem Bild stehen diese drei Wirklichkeiten. Man sieht unten in der Mitte eine Platte. Und das ist die erste Wirklichkeit für mich. In Römer 5, Vers 1 steht: Nun denn sind wir gerecht geworden durch den Glauben. Wir haben Frieden mit Gott durch Jesus Christus. Das klingt ein bisschen fromm, ist auch fromm, aber auch das ist eine solche Grundlage. Das ist die erste Wirklichkeit für mein Leben, für mein Sterben. Wir haben Frieden mit Gott durch Jesus Christus. Wir sind gerecht vor Gott und brauchen nicht überlegen, ob die Liste der guten Taten lang genug ist. Und das ist mir besonders deutlich geworden, wo wir wohnen. Da können wir aus dem Wohnzimmerfenster gucken und sehen dann den städtischen Friedhof etwas so unter uns liegen. Und auf diesem Friedhof gibt es ein großes Gräberfeld nur für Moslems. Und nach den ersten Beerdigungen, da habe ich dann bei Google reingetippt, Beerdigungen im Islam. Über den Islam wusste ich so einigermaßen Bescheid, aber jetzt speziell Beerdigungen. Und dann war ich doch wirklich von Socken. Da meldet sich ein islamisches Zentrum aus Wiesbaden für ganz Deutschland. Also eine maßgebliche interne Stelle. Nicht Leute, die von außen her über den Islam etwas sagen. Und dann war ich so überrascht und habe das mehrmals gelesen, ob ich das richtig verstanden habe. Denn das Erste, was diese Imame in Wiesbaden als Lehrer und Bischöfe des Islams lehren, von 1000 gestorbenen Moslems, hat eventuell vielleicht einer die Möglichkeit, ins Paradies zu kommen, je nachdem, wie Allah gelaunt ist. Das ist wörtlich. Und das sagen interne Leute. Zweiter Satz. Wenn Frauen an einer Beerdigung teilnehmen, sind sie ein Leben lang verflucht. Und vom Praktischen her sehen wir das von der Friedhofskapelle. Dann wird der Sarg, auf dem Friedhof dürfen nur Sargbeerdigungen oder Urnen, also nicht wie Tücher, wie man das manchmal aus den Ländern sieht. Und dann wird der Sarg auf den Schultern getragen. Und bevor man dann von dem geteerten Weg auf das Gräberfeld geht, dann wird der Sarg noch dreimal hochgestemmt. Und da werden Sachen gerufen in Arabisch oder Türkisch, kann ich alles nicht. Und dann geht man zu dem Gräberfeld und das Grab ist also viel breiter ausgeschachtet als in Deutschland. Und da steht eine Leiter drin. Dann wird der Sarg runtergelassen und dann steigt einer von den Angehörigen oder wer das auch immer ist, über Leiter in das Grab. Und dann vermuten wir, weil wir das nicht sehen können, dass er nochmal den Sarg öffnet und nachguckt, ob die gestorbene Person auf der rechten Schulter liegt, mit dem Gesicht nach Mekka. Denn sonst ist überhaupt keine Chance. Und dann kommt die Person nach einiger Zeit wieder hoch, Leiter wird hochgezogen und dann sind da große Schaufeln und es wird sofort zugeschaufelt. Seitdem ich das gelesen habe, von 1000 eventuell vielleicht, je nachdem wie Allah gelaunt ist, da bekam ich wirklich ein solches Mitleid für alle Moslems. Richtig, tat mir mein Herz weh. Und wenn ich jetzt vom Wohnzimmerfenster Beerdigung sehe, ich kenne ja davon niemand, dann stehe ich da und segne sie, die da auf dem Friedhof sind, dass sie die Wirklichkeit Jesu Christi erleben möchten zu ihrer Lebenszeit. Wie auch immer, er hat viel tausend Waisen zu retten. Es überkommt mich ein solches Mitleid mit ihnen. Und dann danke ich und sage, Herr Jesus Christus, nun sind wir gerecht geworden. Ich brauche nicht überlegen, ob die Taten gut genug sind. Und das wäre der vierte Satz, den ich gerade vergessen habe. Von dem Imanen aus Wiesbaden lehren sie, ob die guten Taten eines Moslems ausreichen. Liegt an der Willkür aller, ob sie als gute Taten anerkannt werden. Nur diese Möglichkeiten, Eventualitäten, wir sind gerecht geworden, wir haben Frieden mit Gott durch Jesus Christus. Er ist der Erste und alle, die zu ihm gehören, die zieht er nach sich und er geht hin und bereitet die Wohnung. Eine ganz andere Atmosphäre. Und gerade durch den Vergleich, den ich schilderte, wird mir das noch in besonderer Weise deutlich. Das soll also hier diese Platte deutlich machen. Und weil ich gerne sehr mit beiden Beinen auf dieser Erde stehen, leben und denken und beten möchte, habe ich diese Balken. Und der zweite Satz ist das, was das deutlich machen soll. Ich sollte ihm drei Wirklichkeiten sagen. Paulus schlägt sich ja in Römer 7 damit drum, das Gute, das ich will, das tue ich nicht. Und das, was ich nicht will, das mache ich. Das klingt ja wirklich bekloppt und blöd, so eine innere Schizophrenie. Ich weiß genau, das ist nicht in Ordnung und tue es trotzdem. Und man kann bei anderen Leuten sehr schnell reklamieren und sagen, warum kapieren die das eigentlich nicht? Und ich sagte vorgestern zu meiner Frau bei Fernsehnachrichten, als wieder vom Krieg berichtet wurde, wird eigentlich die Menschheitsgeschichte nicht schlau, dass Krieg nur Leid bringt? Im eigenen Bereich, das Gute, das ich will, das tue ich nicht, um umgekehrt. Ist die Erfahrung von Paulus, ist meine Erfahrung. Bei Jesus war das anders. Er kannte auch die Sünde, aber nur von außen. Ich kenne sie leider, leider auch von innen. Und dann noch die Probleme mit anderen Leuten, mit der Welt, im eigenen Leben. Als ich jung war, da habe ich gedacht, oh, jetzt ist das Problem gelöst. Jetzt kann ich einige Zeit mal ohne Probleme leben. Und ich merkte, sofort sind andere da. Und inzwischen habe ich gelernt, man hat immer in diesem Leben 3 bis 5 wichtige Probleme. Und die kriegt man nicht los. Wahrscheinlich kommt das daher, weil wir in Problematmosphäre hineingeboren werden. Das sollen diese Balken deutlich machen, die unterschiedlicher gemalt sind. Dicke, dünne, lange, kurze, durchlässige. Und das drückt doch auf die Grundlage des Glaubens. Und wenn schwere Dinge persönlich oder auch von der Welt, wenn das uns begegnet, wenn wir das erleben, und wir sind glaubende Leute, dann kann man doch nicht einfach Halleluja singen. Das drückt wirklich auf den Glauben. Das sollte diese Balkengeschichte deutlich machen. Dass hier nicht die Sache des Fundamentes, mit Jesus zu leben, ohne Probleme möglich ist. Und dass das was mit unserem Beten und Glauben zu tun hat. Und das Dritte, ich sollte 3 Wirklichkeiten sagen, ist diese Sonne, die man sieht. Das ist die Hoffnung auf die Ewigkeit. Die Grundlage des Glaubens, Probleme im eigenen Bereich mit anderen Leuten und so weiter. Und trotzdem die Hoffnung auf die Ewigkeit. In der Bibel steht oft das Wort siehe. Und am Schluss der Bibel steht auch siehe, ich mache alles neu. Das können wir nicht denken. Manchmal wird so bei Regierungswechseln gibt es eine Regierungserklärung und dann soll alles neu gemacht werden. Und dass das nicht klappt, erleben wir. Siehe, ich mache alles neu. Denken Sie doch mal dran, wenn Sie in der Bibel irgendwo das Wort siehe lesen. Dann kommt irgendetwas Ungewöhnliches. Nicht was Normales. Normales ist das, was wir so denken und entscheiden können. Was ziehe ich heute an? Was Warmes oder weniger Warmes? Esse ich Brötchen heute Morgen oder Schwarzbrot oder trinke ich Tee oder Das sind alles unsere normalen Entscheidungen. Die haben wir so im Griff einigermaßen. Und dann gibt es die Dinge, die übernatürlich da sind, die von Gott herkommen. Und das ist immer der Fall, siehe, ich verkündige euch große Freude, damals den Hirten. Siehe, ich habe dir geboten, dass du getrost und fröhlich seist. An Josua das Wort, der eine unfassbare Aufgabe vor sich hat und dann soll er getrost sein, ist doch was Übernatürliches. Siehe, ich mache alles neu. Und wenn das passiert, dass der lebendige Jesus Christus wiederkommt und alles neu macht, dann gibt es keinen Stress mehr. Dann gibt es keine Langeweile mehr. Dann gibt es keine Krankheiten mehr. Keine Tränen, kein Leid. Weder persönliches noch weltweit. Darum beten meine Frau und ich jeden Morgen vor dem Frühstück: Herr Jesus, wir danken dir, dass du wiederkommst und die Weltgeschichte neu machst. Dass das tief in unserem Bewusstsein, in unserem Charakter, in unserem Herzen drin ist. Bei all den Balken, bei all den Problemen, die da sind, das festzuhalten. Die Welt wird nicht explodieren und kaputt gehen, sondern das ist eigentlich so die Vision und die Perspektive, dass er wiederkommt und alles neu macht. Und in der Bibel steht mal, dass sich alle Knie vor ihm beugen werden und bekennen, dass er, Jesus, der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Ich stelle mir das so vor. Dann werden viele, die hier im Leben ihr Jesus anvertraut und unterstellt haben, die auf der Platte des Glaubens leben können, konnten, dass die ihre Knie beugen und anbeten und jubeln und jauchzen. Und egal, ob man alte Lieder singt, neue Lieder singt, ob man die richtigen Töne findet oder nicht, es wird dann aus der Freude und Liebe zu Jesus Christus gesungen, wird er angebetet. Und andere werden ihre Knie beugen und sich vor den Kopf schlagen und sagen, hätte ich doch klare Sache mit Jesus gemacht. Denn in diesem Moment gibt es keine zweite Chance. Nach unserem letzten Atemzug hier auf dieser Welt gibt es keine zweite Chance. Denn unser Leben hat zwei Ausgänge. Auch das gehört zur Wirklichkeit dieses Lebens, dass man das weiß und dass man entsprechend darauf sich einstellt. Und man sieht das von dieser Sonne, so ein kleiner Zipfel auf die Platte leuchtet. Ich weiß nicht, wie euch das so geht. Ich kann mich da unwahrscheinlich drüber freuen, dass ich wissen darf, ich bin angenommen und lebe unter der Treue Gottes. Und wenn dann die Dinge, die da sind, die schwer sind, das verdunkelt auf die Freude, auf die Herrlichkeit. Aber das soll das Bild deutlich machen, dass diese Freude auf eine ganz andere Welt jeden Tag auf das Fundament, auf das Wesen, auf die Wirklichkeit unseres Glaubens hineinleuchten soll. Und egal, was Einzelne schwer durchmachen müssen oder drinstecken, dass das nicht alles verdunkelt wird, sondern dass wirklich diese Freude von der Ewigkeit Tag um Tag, vom Gedanken zu Gedanken, von Erleben zu Erleben, in unser Leben hinein leuchtet. Und dass man dann wissen, siehe, ich mache alles neu. Das Blatt, was er nachher kriegt, das steht als letztes unten drunter. Das gehört dann so als Zusammenfassung. Christen können sterben, aber niemals mehr tot sein. Das ist dieser kleine Zipfel. Christen können sterben, aber niemals mehr tot sein. Amen. Herr Jesus Christus, ich habe das jetzt hier versucht, in einigermaßen vernünftigen Sätzen von dir zu reden. Aber dass du dich selbst offenbarst, Ja, das ist deine Kompetenz. Aber das glaube ich dir, Herr, dass keiner hier heute Morgen ungesegnet weggeht. Und dass du, weil du für Spezialitäten zuständig bist, in die unterschiedlichen Lebenssituationen und Fragen da hinein gesegnet hast. Das glaube ich dir, Herr. Und ich bete und ich segne hier die Anwesenden mit richtig praktischen, schönen Überraschungen durch Jesus, weil er gut ist für Überraschungen. Ich segne euch als Gemeinde, dass ihr merkt, so kümmert sich Jesus um euch und um Einzelne. Tschüss, bis irgendwann.